Wow, liebe Band, liebe Kind, danke euch vielmals. Liebe Gäste, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Hans-Jörg Stadelmann. Das ist eine coole Special Edition von der City Church, haben wir so noch nie gehabt. Das ist wirklich der Hammer. Das ist wirklich der Hammer. Und das Thema ist heute Cannes. Das macht nichts, es gibt mir ein Strandfeeling. Ein bisschen Sand am Boden habe ich immer gern. Kann ein Mensch die ganze Welt retten? Ist das möglich? Über das wollen wir reden. Und dass ich mich da in Ruhe noch ein bisschen einrichten kann da vorne. Nehmen wir doch die Gelegenheit, sagen links und rechts Hallo. Wünschen schöne Festtage und tauschen ein paar nette Worte miteinander aus. Ja, an der Weihnacht gedenken wir ja an die Geburt von Jesus Christus. Und wir haben schon einiges gehört, was denn das auf sich hat mit dieser Geburt, die schon Jahrtausende, bevor Jesus auf die Welt kam, angekündigt worden ist. Und wie wenn Alex und ich uns abgesprochen hätten, auch ich wollte dir diese Frage stellen. Ist deine Geburt so angekündigt worden? Ich meine ja, jedes Baby, das auf die Welt kommt, ist wirklich ein Hinweis auf Gott. Wir haben jetzt gerade in der City Church einige Geburten erlebt. Und also die strahlenden Eltern, das Umfeld, es ist wirklich der Hammer. Und wenn du so ein kleines Geschöpfchen in den Händen hast und anschaust und siehst, wow, jedes Fingerli, jedes Zähli, alles ist Strassen, Näsli, die Ohren, ganz der Pappen. Es ist wirklich ein Wunderwerk. Ein Kind, das auf die Welt kommt, erzählt für mich von der Liebe von Gott. Und es sind wirklich einmal die hart gesottensten Brücken. Grossväter und so, oder? Werden weich, wenn sie ihr Grosskind in der Hand haben. Das ist wirklich der Hammer. Aber mit Jesus Christus ist es gerade noch mal ganz, ganz anders gewesen. Seine Geburt ist nicht nur jahrhundertelang angekündigt gewesen, sondern nach der Geburt von Jesus Christus ist die Welt nicht mehr die gleiche gewesen. Und darum habe ich gedacht, wenn wir doch zusammen mal anschauen, was denn Jesus Christus überhaupt heisst. Weil sein Name ist Programm. Ich weiss nicht, ob ich das von dir auch sagen kann. Vielleicht schon. Auf jeden Fall, Jesus heisst nichts anderes als Gott ist Rettung. Der Name war bekannt bei den Hebräern. Es hat viele Jesus gegeben. Es hat viele Namen gegeben und gibt heute noch viele Namen, die angelehnt sind an Jesus. Aber schlussendlich heisst es nichts anderes als Yahweh ist Rettung. Und auf Hebräisch heisst der Name Jesus noch viel schöner. Er heisst nämlich Yeshua. Sag mal mit mir, Yeshua. Yeshua ist gekommen. Und Yeshua heisst, Gott rettet. Und das ist ein sehr cooler Name, muss ich sagen. Aber das ist ja erst der Vorname, wenn man so sagen will. Vor- und Nachname. Es stimmt zwar nicht genau im Begriff von Jesus, weil der zweite Name ist ein Titel. Ein Ehrentitel. Jesus Christus. Und auch da, auf Hebräisch, muss ich sagen, klingt es fast noch ein bisschen schöner. Es heisst nämlich Yeshua HaMashiach. Sag mir mal Yeshua HaMashiach. HaMashiach oder eben auf Griechisch Christus, wie es mir sagen, heisst nichts anderes als der Gesalbte. Oder für jeden Jude war klar, das ist der Messias. Habt ihr gewusst, dass die Juden auf ihren Messias gewartet haben? Und dass die einen bis heute warten? Ich glaube, das ist eine Tatsache, die die meisten wissen. Habt ihr gewusst, dass die Juden nicht die Einzigen sind, die auf einen Erlöser warten? Ich glaube, jeder von uns wartet auf einen Erlöser. Die einen erwartet einen Erlöser in der Form von einem schönen Mann. Oder von einer schönen Frau. Oder von einem guten Job. Oder sonst von einem Wunder, das ihnen im Leben passiert. Aber im Grundsatz, glaube ich, warten wir alle auf einen Erlöser oder auf eine Erlösung in unserem Leben. Stimmt's? Du steckst vielleicht in einer verzwickten Situation und du wartest, bis einer kommt und dir das Problem löst. Das wäre doch der Hammer. Aber abgesehen von dem ganz persönlichen Erlöser, wo ich sicher bin, dass du und ich darauf wartet und ihn möglicherweise auch schon erlebt haben, schauen wir als ganze Gesellschaft nach einem Erlöser, nicht? Wir können uns noch erinnern, wo der Obama an die Macht gekommen ist, Obama. Der Obama. Haben wir gesagt, das ist der Erlöser. Haben sie wirklich gemeint, die einen? Haben sie gemeint, jetzt wird es besser. Ist nicht besser geworden. Und übrigens, noch eine kleine Randbemerkung. Jedes Mal, wenn ein Mensch sich als Erlöser ausgibt, ist es eigentlich schlechter geworden und nicht besser. Es sind schon viele gekommen und haben gesagt, ich erlöse dich. Ich erlöse neu. Hat einfach nie funktioniert. Aber irgendwo merken wir, dass wir einen Erlöser nötig haben. Das ist eben das Witzige. Und wie es der Alex schon gesagt hat, ich habe ein bisschen andere Zahlen, vielleicht bist du ein bisschen grosszügiger, mit 500 Prophezeiungen. Nach meiner Zählweise sind es gut 300. Aber es sind enorm, enorm, enorm viele Schriftstellen, Aussagen von Propheten, die Tausende von Jahren vor Christus Geburt gelebt haben, Hunderte von Jahren. Das Neue Testament, so wie es du heute in der Hand hast, ist abgeschlossen im Jahr 450 vor Christus. Und es stimmt schon mit deinen 500. Es sind einmal 300 Prophezeiungen, die einmal ganz spezifisch auf Jesus Christus und auf sein Leben hindeuten. Und wenn das ein Mensch erfüllen will, und du hast es korrekt gesagt, man kann nicht im Nachhinein kommen und sagen, jetzt schreibe ich noch etwas auf und dann sage ich, der hat das erfüllt. Die Schriften sind nachweislich vor der Geburt von Jesus Christus abgefasst worden. Und das Wort Gottes ist so exakt, so präzise, dass es übrigens auch die Rückkehr vom Volk von den Juden, von Israel, in Israel vorausgesagt hat. Wir haben nicht gewusst, wann es passiert, aber wir haben gewusst, es passiert. Und so ist auch Geburt und übrigens auch die Wiederkunft von Jesus Christus, er wird ja wieder auf die Welt kommen, er wird nochmal kommen und alle werden es sehen. Er wird, der Echtheitstest wird er bestehen. Er wird der sein, der zurückkommt wie ein Blitz am Himmel und alle Menschen werden es sehen und werden erkennen, er ist übrigens, hat es gestummt, die Geschichte mit Jesus. Auf alle Fälle, es sind über 300 Prophezeiungen auf den kommenden Messias und auf sein Leben gesagt worden, auf sein Sterben, die Auferstehung und alles hat Jesus erfüllt. Jemand hat das ausgerechnet, das habe ich jetzt nicht nachgerechnet, Alex, muss ich sagen. Jemand hat ausgerechnet, wenn ein Mensch nur 8 von diesen 300 Prophezeiungen erfüllen würde, dann wäre die Wahrscheinlichkeit von 1 zu 100 Billiarden. Und für die das gerade nicht mehr auswendig wissen, das ist ein 1 mit 15 Null. Ausgeschlossen. Ausgeschlossen. Es kann kein Fake sein mit Jesus. Es kann kein Fake sein. Jesus Christus ist angekündigt und er ist geboren. Und heute reden wir alle von ihm. An der Weihnacht denken wir sogar an seine Geburt dabei. Jeder, der nachdenkt, Jesus ist nicht an der Weihnacht geboren und mit dem Tannenbaum hat er auch gerade so wenig zu tun wie Ostern mit den Eiern. Aber die katholische Kirche hat sich halt den Spass daraus gemacht, dass sie gesagt haben, wir wollen alle christlich, dann nehmen wir die römischen, heidnischen Fester und machen die in ein christliches Mäntel rein. Also wenn du heute da bist und denkst, also die Religion, das Christentum, denkt mir schon ein bisschen komisch, da mit dem Tannenbaum und so, die sollten doch mal anders machen. Schau, es ist weit, weit entfernt von dem, was Jesus hat wollen. Jesus hat nicht wollen, dass du einen Tannenbaum mit Kerzen schmückst und Geschenke darunter leihst und das hat er nicht wollen und Lieder singst. Nein, er hat etwas anderes wollen. Er hat dich in Tat und Wahrheit wollen erlösen. Und über das wollen wir reden. Kann ein Mensch die ganze Welt retten? Das ist meine Frage. Und die Antwort ist natürlich nein. Er kann es nicht. Jesus Christus ist sozusagen die zweite Chance für die Menschheit. Aber wer war denn Jesus gewesen? Jeder, der Jesus begegnet, der hat eine zweite Chance. Und Gott kann etwas in seinem Leben tun, was für ihn eine persönliche Erlösung ist. Das ist wirklich stark. Die Welt, so wie sie Gott geschaffen hat, ist wirklich aus den Fugen geraten. Also wenn du heute Nachrichten liest, wenn du in der Zeitung schaust, wenn du im persönlichen Umfeld schaust, es ist schmerzhaft, oder? Wir leben da in der Schweiz schon ein bisschen auf einer Insel. Aber wir sind, selbst da gibt es sehr viele Menschen, die von Leid getroffen sind. Aber wenn du weltweit anschaust, weltweit, Zahlen von der Armut, Zahlen von der Kindstod, Zahlen von der Krieg, Zahlen von der Verfolgungen, Zahlen von der Misshandlungen, unwahrscheinlich gross. Unwahrscheinlich gross. Und manchmal fragst du dich doch auch, wo ist denn Gott in dem hinein? Wo war Gott gewesen, wo das kleine Mädchen gestorben ist? Wo Missbrüche passiert sind? Wo Kriege ausgebrochen sind? Wo war Gott gewesen? Und die Frage ist berechtigt. Aber ich will sie heute umdrehen und ich will dir eine andere Optik geben. Ich möchte, dass du heute mal die Position versuchst einzunehmen von Gott Vater, wo die Welt Menschen unendlich liebt, aber sie sind aus den Fugen geraten. Und so, wie du Gott fragst, Gott, wo bist du in dem Leid? Fragt Gott den Mensch, wo bist du? Wo bist du? Du bist mir verloren gegangen. Wir sind doch mal näher zusammen gewesen. Es ist doch mal gut gewesen zwischen uns. Wir sind doch mal Freunde gewesen. Wir sind doch mal zusammen durchs Paradies gelaufen. Ich habe ja das alles geschaffen für dich, die ganze Schönheit. Jedes Blümel, jeder Berg, jedes Tier, alles, Mann, Frau, Sexualität, Ehe, Kinder, alles Wunderbare. Mein lieber Mensch, ich habe die Welt für dich gemacht. Was hast du mit dir gemacht? Wieso bringt ihr euch herum? Warum tötet ihr euch? Warum schlitzt ihr euch die Kehlen auf? Kannst du dich nicht mehr erinnern, wie es am Anfang war, als ich dich geschaffen habe? Wo du frei warst, bist nackt durch den Garten gerannt, hast den Plausch gehabt, den ganzen Tag war es schön. Am Abend sind wir zusammen spazieren. Hey Mensch, wo bist du? Die einen, die die Bibel lesen, wissen die Stelle, wo Adam und Eva sich entschieden haben, genau von dieser Frucht, von dieser munzig kleine, einzigste Frucht, die Gott gesagt hat, lasst die bitte in Ruhe, nebst allen anderen Billiarden von Früchten. Hat er gesagt, die lieber nicht. Aber sie haben natürlich genau die müssen anlangen. Und ich möchte euch an die Stelle erinnern, wo sie plötzlich ein neues Bewusstsein bekommen haben und Angst bekommen haben vor Gott. Und sich anfangen zu verstecken haben vor Gott. Und das heisst, wo Gott am Abend durchs Paradies gelaufen ist und wollte mit Adam und Eva ein bisschen Gemeinschaft haben. Und ich glaube, die Geschichte ist real. Ich glaube, wir sind nach seinem Bild geschaffen und ich glaube, wir sind geschaffen, um mit Gott durch den Garten zu laufen, im Grunde genommen. Ist das die Idee gewesen? Aber sie haben sich versteckt und dann ist der Ruf gekommen von Gott, Adam, wo bist du? Adam, Adam, wo bist du? Mein lieber Adam. Und weißt du, was Adam heisst? Nicht anders als Mensch. Und Gott hat gerufen, Mensch, wo bist du? Und der Ruf, der ist immer noch da. Wenn Gott auf die Welt, auf die Welt schaut, dann denkt er, was gibt's ja gar nicht. Mensch, wo bist du? Mensch, wo bist du? Komm zurück zu mir. Und weil der Mensch sich dermaßen entfernt hat, hat Gott in seiner Liebe müssen einen Plan machen, wie er dann sein Kind zurückgewinnt. Und ich weiss nicht, wie du das würdest machen, wenn du Gott wärst. Du würdest einfach sagen, Mensch, du hast es übertrieben. Du bist sowas von ungehorsam, du hast sowas von vergeben, deine 1000 Chancen, die ich dir gegeben habe. Du bist so ein Mörder, ein Hasser, ein Ehebrecher. Ich glaube, ich lösche dich einfach aus. Willst du das so machen? Oder würdest du sagen, ja gut, der Mensch ist offensichtlich gar nicht geschaffen für den freien Willen. Ich gebe dem mal eine Pille. Und dann sind alle nachher gleichgeschaltet. Und dann machen die wirklich, gib ihnen bis lieb miteinander Pille. Oder? Und dann schlucken wir alle die bis lieb miteinander Pille. Und dann sind wir alle lieb miteinander. Aber Gott weiss, es ist auch keine Liebe, oder? Es gibt ja so Aufheller, oder? Also für Tier und für Menschen. Psychopharmaka nennt man das. Gleichschaltung von der Menschheit. Aber Gott ist nicht einer, der die Pille verteilt, dass alle gleich sind. Er hat uns den freien Willen gegeben. Und ich will euch eine Geschichte erzählen, die das für mich so dermaßen treffend illustriert. Die einige von euch haben die Geschichte vielleicht auch gesehen. Es ist im Spiegel gestanden im November. Aisha 18 von Holland konvertiert zum Islam. Und sie entscheidet, ich schließe mich der IS an. Und sie reist aus, geht auf Syrien, sie geht weiter. Und sie wird aufgenommen und sie dient der IS. Und kannst dir vorstellen, ihre Mutter, ihre ganze Familie, die sind zu Tode betrübt gewesen. Sie hat gedacht, das gibt's ja gar nicht. Das gibt's ja gar nicht. Wir haben doch so andere Werte gelernt. Wir haben doch völlig andere Sachen in der Familie als wichtig angeschaut. Und jetzt das. Jetzt geht mein Mädchen zu diesen Mördern, zu diesen Kämpfern. Kannst dir vorstellen, wie eine Mutter fühlt. Und auf der anderen Festplatte macht Gott den Link, wie Gott sich fühlt. Wenn der Mensch ihm abhanden kommt. Das ist dann nicht so gut gelaufen dort unten. Und sie hat einen Hilferuf gesendet. Und ihre Mutter ist voll verschleiert in die Türkei gegangen im Oktober. Und ihre Mutter hat den Festentschluss gehabt, nach Raqqa zu gehen und ihre Tochter dort rauszuholen. Sie reist auf die Türkei, will einreisen oder es misslingt. Und sie muss wieder heimgehen. Aber die Mutter hat nicht aufgegeben, geht ein zweites Mal gegen den Rat von allen vernünftigen Menschen und Polizei und Grenzwache und weiss ich was alles und geht verschleiert auf das Raqqa, auf das absolute Machtzentrum von der IS und findet ihre Tochter voll verschleiert und holt ihre Tochter zurück auf die Türkei und dann in die Niederlande. Das war die Rettungsaktion von dieser Mama, die ihre liebe Tochter so sehr vermisst hat, dass sie ihr eigenes Leben aufs Spiel gesetzt hat. Der erste Versuch ist misslungen, das hat sie überhaupt nicht gehindert, gerade wieder einen Versuch zu starten. Und ich erinnere nochmal, Gott sagt, Mensch, ich habe dich nach meinem Bild geschaffen. Und in dieser Geschichte siehst du die Sehnsucht und die Liebe von einem Vater oder von einer Mutter, von einer Mutter, wo etwas Wichtiges verloren gegangen ist, nämlich das Wichtigste, was sie hat, ihre eigene Tochter. Die Brücke ist ganz nah. Das ist der Rettungsplan. Das ist der Rettungsplan von Gott. Ein Mensch kann die Welt nicht retten. Viele, viele falsche Messias sind auftreten, viele werden noch kommen. Der Mensch, der will die Welt retten, spielt sich als Erlöser auf und es endet, wie du in der Geschichte kannst nachlesen, jedes Mal in einem Desaster, in einem Blutbad und in einer Herrschaft, die andere Menschen unterdrückt. Darum hat Gott gesagt, ich selber werde Mensch. Ist das nicht krass, meine Lieben? Ist das nicht krass, dass unser Gott, weil er dich so lieb hat, entscheidet, dass er Mensch wird. Und so heißt es in Johannes 13, 16, denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Und ich werde euch Stelle dazu lesen aus dem Philipperbrief. Es ist eine sehr bekannte Stelle, Philipper 2, wo beschrieben wird, was Jesus gemacht hat. Philipper 2, Vers 6, er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf all seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Das ist für mich die gewaltige Botschaft, dass Gott ein Mensch geworden ist, wie ein anderer Mensch. Wie die Mutter, die ihre Tochter gesucht hat in Raqqa, sich verschleiert hat, sich der Gefahr ausgesetzt hat, sich in die feindliche Zone hineinbegeben hat. Genau so ist Jesus Christus, der inkarnierte Gott, vollständig Gott. Und er hat sein Leben als Baby, musst du dir das vorstellen, Gott hat sein Leben als Baby in die Hände von zwei gewöhnlichen Menschen anvertraut. Gott ist als Baby auf die Welt gekommen und er hat geschrauen, wie du einmal geschrauen hast. Er war bedürftig gewesen, wie du bedürftig gewesen bist. Man hätte ihn können verhungern lassen. Und trotzdem war er hundertprozentig Gott gewesen. Und wir lesen im Wort, Jesus ist angewachsen, der Geist war ihm gewesen. Und es ist der Moment gekommen, wo er seinen Dienst angetreten hat und er hat den Menschen gedient. Und ich möchte euch eine Geschichte erzählen, wo Gott den Menschen gedient hat in der... das ist ja nicht das... ja, wo Gott den Menschen gedient hat als Mensch und dennoch Gott. Markus 2, Kapitel 2. Und die Geschichte steht für sehr, sehr viele Geschichten. Und sie hat ein paar echte Nuggets drin, die wir zusammen anschauen. Und ich glaube, dass das auch für dein Leben kann eine grosse Bedeutung haben kann. Es geht dort darum, dass Jesus einen gelähmten Mann geheilt hat. Aber hören wir die Geschichte von Anfang an. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Es sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Da versammelten sich so viele Menschen bei ihm, dass kein Platz mehr war, nicht einmal vor dem Haus. Während er das Wort Gottes verkündete, wurde ein Gelähmter gebracht. Vier Männer trugen ihn, sie wollten mit ihm zu Jesus. Doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkamen. Da decken sie das Dach über der Stelle ab, wo Jesus sich befand, machten eine Öffnung durch die sie den Gelähmten auf seiner Matte herunterließen. Also, Jesus ist schnell einmal bekannt gewesen, weil Jesus ist Gott gewesen und er hat die Zeichen vom Messias da. Er hat Blinde geheilt. Er hat sogar Tote auferweckt. Er hat den Menschen Trost gegeben. Er hat für jeden eine Erlösung gehabt. Er ist der persönliche Erlöser gewesen für deine Notsituation. Das ist absolut gewaltig. Wenn einer krank war und Jesus begegnet ist, ist er nachher gesund gewesen. So ist es gewesen. Das hat sich umgesprochen. Und keiner hat mehr zu Jesus können, weil das Haus ist einfach pumpenvoll gewesen. Aber vier Freunde haben einen gelähmten Freund gebracht. Und sie haben gesagt, wir lassen uns durch nichts abhalten. Wir lassen uns nicht abhalten. Kommen wir unten nicht rein, starten wir den Angriff von oben. Und sie sind auf das Dach gegangen, wo damals ein Flachdach war, und haben das Säuferli angefangen abdecken. Plötzlich bei Jesus im Raum rein, scheint die Sonne ein bisschen mehr als üblich. Das Dach geht auf. Jesus schaut durch. Ist natürlich nicht überrascht, weil er ja eh schon alles gewusst hat. Und die vier Freunde lassen ihren gelähmten Freund ab. Und das sind Freunde, die dich, wenn du gelähmt bist, zu Jesus tragen. In welchem Sinn du auch dich nicht mehr kannst bewegen. Aber das sind Freunde, die andere Menschen zu Jesus tragen. Und sie haben ihren Freund zu Jesus getragen. Und er wird auf der Matte runtergelassen und landet vor den Füßen von Jesus. Könnt ihr vorstellen, in dem Raum hättest du sein. Jesus schaut ihn an. Und da steht, als Jesus ihren Glauben sah. Und das hat eben, der Glaube, der drückt sich eben in Taten aus. Und weil sie glaubt haben, dass Jesus kann helfen, haben sie jedes Hindernis aus dem Weg geräumt. Und hat das Unmögliche möglich gemacht. Und sie nämlich in das Haus eingebrochen, wo sie durch den normalen Eingang nicht mehr hineinkommen wären. Jesus hat nicht gesagt, wieso habt ihr mein schönes Dach kaputt gemacht? Jesus hat ihren Glauben gesehen. Und glaub es, wenn du verzweifelt bist in deinem Herz, wenn du Gott von Herzen suchst, ich sage mal, jede Spielregel ist aufgehoben. Renn zu Gott, renn zu Jesus, renn in seine Arme. Er wird es wertschätzen. Ich habe zum Beispiel als Jugendlicher, weil ich die Bibel nicht verstanden habe, 3 Wochen lang die Bibel als Kopfküsse genommen. Ein lächerlicher Einfall eigentlich. Weil man ja weiss, dass man auf Prüfungen lernen sollte und nicht einfach auf dem Buch schlafen. Aber ich habe es eben gleich probiert. Ja, und Gott hat mein Gebet erhört und heute verstehe ich das Buch ein bisschen besser. Was auch immer deine verrückte Idee ist, wie du dich Gott kannst annähern, vielleicht schreibst du ihm einen Brief, vielleicht setzt du ihm ein Zeichen. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht deckst du das Dach ab. Mach's. Gott wird es wertschätzen. Anyway, als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, steh auf, ich habe dich geheilt. Würde man meinen. Aber die, die die Bibel da an dieser Stelle schon mal gelesen haben, die wissen, das stimmt nicht. Jesus sagt etwas ganz anderes. Was sagt er echt? Etwas extrem Krasses. Etwas, was er nie hätte sagen dürfen, wenn er nicht als Kreuz genagelt werden. Er hat nämlich gesagt, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Als allererstes. Niemand hat auf das gewartet, weil der Mann war gelähmt, der konnte nicht mehr laufen, der ist gelegen, keinen Schritt hätte er mehr machen können. Endlich sind wir vor Jesus. Jeder erwartet, dass Jesus sagt, wumm, steh auf, Sohn. Und Jesus sagt, hey, deine Sünden sind dir vergeben. Das hat natürlich ein kleines Echo ausgelöst. Einige Schriftgelehrten, die dort saßen, lehnten sich innerlich dagegen auf. Innerlich. Sie haben nichts mehr getraut zu sagen. Aber innerlich haben sie angefangen zu grummeln. Hast du das auch schon gemerkt? Ist das auch schon passiert? Dass dich innerlich irgendetwas aufgeregt hat? Du hast dich angefangen aufzulehnen? Ihnen ist es genau so gegangen. Sie haben gedacht, wie kann dieser Mensch es wagen, so etwas zu sagen, dachten sie. Und tatsächlich, jedem ist klar, niemand kann pauschal einfach jemandem so Sünden vergeben. Angenommen, Alex kommt dazu, was er nicht machen würde. Und dann würde man eine anschlagen. Wir haben heute ein ganz cooles Video gesehen im Anfahren. Der Joshua, mein Sohn, hat den Jordan eine gebacken. So mit der gestreckten Faust, so, pack! Während dem Autofahren. Und das Ganze ist in Zeitlupe aufgenommen worden. Das war natürlich ein Fake gewesen, hätte ich vielleicht am Anfang sagen sollen. Es sieht herrlich aus. Du siehst, wie die Faust da reinkommt. Und nachher, wie alles wehtut. Ist ein Fake. Also sie hat gelacht am Schluss. Aber Agnes wäre echt gewesen, oder? dann hätte ich erwartet, dass sich der Joshua bei der Jordan entschuldigt. Hätte ich erwartet, oder? Und das hätte er gespielt, wenn das so geht. Das wäre gegangen. Wenn er es wirklich bereut hätte, hätte die Entschuldigung, die wäre angekommen, oder? Aber, wenn ich nachher zum Joshua gesagt hätte, mein Sohn, ich vergibe dir das. Wie hat sich meine Tochter gefühlt? Sehr schlecht, oder? Das leuchtet jedem ein. Wir können nur die Schuld vergeben, die uns persönlich verursacht worden ist. Aber niemals kannst du so grossherzig auftreten und einfach mal einem Menschen alle Schuld vergeben. Aber Jesus hat das gemacht. Und er hat es gemacht, bevor er den Gelähmten geheilt hat. Weil Jesus kann Schuld vergeben und Jesus möchte Schuld vergeben. Und du bist da heute Morgen, um zu hören, dass Jesus deine Schuld nicht nur vergeben kann, sondern dass er sich danach sehnt, dir deine Schuld zu vergeben. Weil der Erlöser hat gewusst, was zwischen dem Mensch und Gott steht, ist nicht, dass einer gelähmt ist oder dass einer blind ist oder dass einer arm ist oder ein anderer reich ist. Das steht nicht zwischen dir und Gott. Deine momentane Situation, die du vielleicht auch ändern willst, steht nicht zwischen dir und Gott. Gott weiss, dass ein Menschsein nicht immer einfach ist. Was zwischen dir und Gott steht, ist Schuld. Schuld. Was heisst denn Sünde? Sünde heisst nichts anderes als das Ziel nicht tüpfen, das Ziel verfehlen. Wenn ich da aussen jöckele, da am Jöckelkasten und immer an die Mauer tätsche mit 180, bang, bang, das ist Sünde. Der Ball gehört ins Goal. Genau genommen. Jemand schüttelt den Kopf. Doch, das ist Sünde. Genau genommen. Und so können wir auch mit unserem Lebensziel verpassen. Versteh, du bist geschaffen für Gott, zu Gott. Er will eine Beziehung haben, der Vater im Himmel, mit dir. Und alles, was außerhalb von dieser Beziehung passiert, ist Sünde. Das ist krass. Stimmt's? Wenn es jetzt so krass wäre, hätte Gott nicht Mensch werden müssen. Dann hätte er eine einfachere Lösung können sich einfallen lassen. Aber das Problem ist effektiv gross und es ist allgegenwärtig, es ist global. Der Mensch hat Beziehung zu Gott verloren und du hast deine Beziehung zu Gott verloren. Und darum ist Jesus für dich gekommen. Und bevor er deine Lahmheit heilen will, Anführungszeichen, dein Gebrechen heilen will, das dich vielleicht hindert oder du denkst, das ist das Problem in meinem Leben, bevor er dich heilen möchte, will er es machen wie bei dem Mann, bei dem Gelähmten. Er will dir zuerst deine Sünde vergeben. Er will dein Herz heilen. Amen. Gott will dein Herz heilen. Und wie kann er das? Jeder, der seine Schuld zugibt vor Gott, kommt ins Privileg hinein, dass Gott ihm vergeben kann. Es heisst im Wort Gottes, Gott widersteht dem Stolzen. Aber am Demütigen gibt er Gnade. Wisst ihr, der Stolze, der hat die unangenehme Eigenschaft, dass er sich immer selber rechtfertigt. Er macht ja keine Fehler. Er macht ja alles richtig. Wenn irgendetwas passiert, ist irgendjemand anders geschuldet, aber sicher nicht er. Und mit dieser Haltung, die der Mensch auftritt, kommt er bei Gott nicht weiter. Weil Gott sieht und weiss aus uns alles. Warum möchtest du dich noch rechtfertigen vor ihm und ihm erklären, warum du Sündigen tust? Und dich noch selber in Schutz nehmen? Es bringt ja nichts. Aber Gott gibt dem Demütigen Gnade und demütig ist der Mensch, der erkennt, dass er das Ziel halt verfehlt hat. Und zurückkommt zu Gott und sagt, hey, Gott im Himmel, ich habe das Ziel verfehlt, ich bin weggekommen von dir. Ich fühle mich nicht mehr im Paradies an deiner Seite, ich bin irgendwo verirrt im Leben, ich lebe ohne dich und es ist mir ehrlich gesagt auch egal, wo du bist, Hauptsache ich bin erfolgreich. Und du bringst deine Schuld zu Gott und dann passiert das Wunder von der Erlösung, dass nämlich das Opfer, das Jesus gebracht hat, dass er für dich gestorben ist. Das Opfer wird wirksam und Gott vergibt dir deine Schuld. Und du musst keine Angst mehr haben. Weil die Folge der Sünde ist immer der Tod. Das lesen wir im Wort Gott. Das ist ganz klar. Die Konsequenz der Sünde ist immer der Tod. Darum hat auch Gott das Leben ein bisschen begrenzt auf 120 Jahre, weil die sind so böse geworden. Und je älter das geworden sind, sind sie noch böser geworden. Das ist eine Folge der Sünde. Sonst würden wir alle 1000 Jahre und älter werden. Ihr könnt es nachlesen in der Bibel. Das ist ja so. Wenn du deine Schuld bekennst, vergib dir Gott. und er reinigt dich von aller Ungerechtigkeit. Er heilt dein Herz. Und für das ist Jesus Christus gekommen. Und wisst ihr, das ist das Problem, das haben die Leute nicht hören. Die Leute haben nicht wollen, dass er ihr Herz heilt und schon gar nicht, dass er ihre Sünde aufdeckt und dann noch vergibt. Sie haben wollen, dass er Trümmer aus Jerusalem rührt. Dass er eine politische Aktion startet. So haben sie auf den Messias gewartet. Aber der Messias ist nicht auf einem goldenen Wagen auf Jerusalem hineingezogen, sondern auf einem Eseli ist er hineingeritten. Auch das war vorausgesagt in Demut. Sie haben gedacht, der Messias, der Jesus, können wir für gar nichts brauchen. Aber genau er war es der, der die Macht hat, um Sünden zu vergeben. Die Geschichte geht dann so weiter. Das ist ja Gotteslästerung. Niemand kann Sünden vergeben, außer Gott. Jesus hat in seinem Geist sofort erkannt, was in ihnen vorging. Warum gebt ihr solchen Gedanken Raum in euren Herzen, fragte er sie. Sehr liebevoll nehme ich das wahr. Sehr liebevoll. Sehr liebevoll. Jesus versucht immer, dich zu gewinnen. Auch wenn du dich gegen ihn auflehnst und aufregst. Er versucht immer, dich zu gewinnen, weil er möchte deine Schulden wegnehmen. Und dass er deine Schuld wegnehmen kann, musst du ein demütiges Herz haben. Und damit du ein demütiges Herz überkommst, brauchst du einen liebenden Gott. Und Jesus ist der liebende Gott. Und er hat sich wieder als liebender Gott erwiesen. Und dann hat er etwas Cooles gemacht. Dann hat er gesagt, schau mal. Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen? Deine Sünden sind dir vergeben? Oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher. Er ist voll auf seine Kritiker eingegangen. Und dann hat ihnen die Frage gestellt, schau, ihr habt jetzt gesehen, ich habe ihm die Sünde vergeben, hat sich überhaupt nichts geändert. Der ist immer noch gelähmt angelegen. Aber offensichtlich sind mir die Sünden vergeben gewesen, aber er ist weder pünktlich noch grün, noch hat irgendwie seine Hautfarbe geändert. Gar nichts ist passiert. Er ist einfach dort gelegen. Offensichtlich sind ihm die Sünden vergeben gewesen. Kann ja jeder sagen, oder? Kann ja jeder sagen. Und dann sagt Jesus, hey, was ist eigentlich einfacher? Jemandem die Sünden zu vergeben oder den Gelähmten heilen? Und dann gibt Jesus gerade die Antwort selber. Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Er wandte sich zu den Gelähmten und sagte, ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm seine Matte, ging vor den Augen der ganzen Menge hinaus. Alle waren außer sich vor Staunen, sie priesen Gott und sagten, so etwas haben wir noch nie erlebt. Jetzt ist jedem klar gewesen, Jesus kann Sünden vergeben. Und wenn Jesus Sünden vergibt, dann ist der zweite Schritt nicht weiter weg. Er bringt auch Heilung in dein Leben hinein. Er tut Wunder, Zeichen und Wunder. Er heilt körperliche Gebrechen, er heilt gebrochene Herzen, er heilt Beziehungen, Familien. Er lässt Ketten von dir abfallen, er macht Gebundene frei. Jesus Christus ist der Erlöser im vollen Mass für dein Leben. Gott möchte, dass du die volle Erlösung kannst geniessen in deinem Leben. So wie er eine wunderbare Schöpfung gemacht hat mit allen Firlifanz und allen Finessen. Wunderschön ist unsere Welt. Dort, wo sich der Mensch noch nicht ruiniert hat. Und so hat er auch für dich ein Leben vorbereitet, wo du frei bist von allen Unterdrückungen und Belastungen. Und er will und kann dich heilen. Und somit hat Jesus durch die Heilung den Messias-Beweis erbracht. Das ist kurz gesagt, warum Jesus Christus auf die Welt gekommen ist. Nämlich, um den Menschen zu suchen, der ihm abhanden gekommen ist. Und ich möchte dich heute Morgen von ganzem Herzen einladen. Lass dich von Jesus finden. Er hat den weiten Weg nicht gescheut, um auf die Erde zu kommen. Er hat die Herrlichkeit vom Vater verlassen. Wie die Frau Holland verlassen hat und die sichere Zone. So wie die Frau sich in einen ganz Schleier Burka geworfen hat. So, noch viel krasser, hat Jesus entschieden, dass er unter uns Menschen lebt. Gott ist Mensch geworden. Mit dem einzigen Ziel, dass er dein Herz erreichen kann. Und dort, wo er das kann, dort wird Jesus geboren. Nämlich heute in deinem Herz. Heute in deinem Herz. Und wenn du das möchtest erleben, dann kannst du mit mir folgendes Gebet sprechen. Es ist ein Start, es ist ein Start, es wird nachher weitergehen. Aber das Gebet beinhaltet drei Teile. Erstens, dass du Jesus Christus als Messias, Yeshua HaMashiach, als Messias anerkennst. Zweitens, dass du ihm deine Schuld bekennst, dich nicht mehr selber in Schutz nimmst, nicht mehr rausredest, sondern bekennst in Demut. Und drittens, dass du ihn einlädst, dass er Herr ist von deinem Leben. Ich werde jetzt ein Gebet sprechen und ihr seid alle eingeladen, das mit mir nachzureden. Auch wenn das zum zweiten oder dritten Mal macht. Aber die das zum ersten Mal machen, möchte ich noch ganz speziell bitten, dass ihr an die PlayStation geht und dort auch eine Bibel empfangen. Und ich werde auch dort sein. Ich würde mich sehr freuen, mit euch zu beten und das fest zu machen. Weil dann hat Weihnacht für dich wahrscheinlich dieses Jahr echt eine krasse Bedeutung bekommen, die weit über einen Tannenbaum ausgeht und einen dicken Bauch und einen Sugarflash. Ein neues Leben von Jesus. Halleluja. Lass uns beten. Ich bekenne Jesus Christus, dass du Gott bist. Bekennen, dass Gott Mensch geworden ist und seinen Sohn gesendet hat, Jesus Christus. Bekennen dir, dass ich in meinem Lebensziel verfehlt habe und nicht das gelebt habe, was du für mich vorgesehen hast, Gott. Ich höre auf, mich rauszureden, schön zu reden. Ich sage einfach, ich bin ein Sünder, ich brauche Vergebung. Du kannst an dieser Stelle jetzt auch Gott deine Schuld bekennen. Ich danke dir für deine Vergebung, Gott, Vater, die du geschaffen hast durch Jesus. Ich lade dich ein, Jesus Christus, jetzt in meinem Herz wiedergeboren zu sein. Komm du in mein Leben und regier du mich. Ich will dir nachfolgen für den Rest meiner Tage. Erfüll du mich, Heiliger Geist, mit deiner Gegenwart und Kraft. Ich freue mich, dein Diener zu sein, dein Bruder zu sein, dein Freund zu sein. Danke, Jesus. Amen.